Wer als Politiker mit künstlicher Intelligenz seine Texte schreibt, gilt nicht als besonders innovativ oder technikaffin, sondern vor allen Dingen als denkfaul und bequem.
KI-Chatbots erzeugen gerade anständigen Image-Schaden. Nun ist hinlänglich bekannt, dass Menschen in der höheren Politik eigentlich sowieso nie selber ihre Texte schreiben. Wo also soll das Problem sein?
Tja, und es ist aber eins. Und genau dieses Problem schauen wir uns in dieser Folge der Nahbetrachtung etwas genauer an mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.
Von KI-Chatbots generierte Texte haben es in Medien und Politik in diesen Tagen gerade sehr schwer und vor allen Dingen diejenigen, die diese Texte verbreitet haben. Am laufenden Band also werden Texte wegen KI-Verdachts gecancelt und Politiker, bis dahin nur Männer, bekommen den sogenannten Schummelstempel ins Klassenbuch. MC, ist das etwas, wo wir uns in den nächsten Wochen, Monaten fest drauf einstellen müssen, dass da immer mehr hochpoppt?
Ich denke schon, da kommt noch eine ganze Reihe hinterher, denn die KI-Chatbots sind mittlerweile eine Alltagsanwendung in allen Bereichen geworden. Warum sollte es da nicht kommen? Wir haben mittlerweile auch Erkennungsmöglichkeiten, die immer besser werden. Das ist so das klassische Hase und Igel. Ja, die einen nutzen das, die anderen nutzen die Erkennungssoftware und dann jagt man sich so ein bisschen vor sich her. Das Spannende wird sein, wie Wählerinnen und Wähler darauf reagieren, wie die berühmte Öffentlichkeit darauf reagiert, ob das irgendwann mal normal wird und man das einfach so hinnimmt oder ob man sagt, nee Leute, jetzt wollen wir es aber wirklich wissen, was kannst du selber?
Ich fasse mal ganz kurz einen Fall zusammen am Tag der Aufzeichnung dieser Folge der Nahbetrachtung. Und zwar geht es um Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt. Der steht nämlich am Anfang eines veritablen Shitstorms. Der Grund ist, mehrere seiner Reden und Zeitungsgastbeiträge sollen also nachweislich mithilfe künstlicher Intelligenz entstanden sein. Und das Rechercheportal Frag den Staat hat Vogts Texte mit KI-Analyseprogrammen untersucht und bei einem Großteil schlugen die Werkzeuge also mehr als deutlich an, teils mit einem KI-Anteil von rund 100%. Und betroffen sein soll, und das ist das Pikante dabei, ausgerechnet eine Gedenkrede für die Opfer des Nationalsozialismus. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat inzwischen Gastbeiträge des CDU-Politikers Vogt von ihrer Seite genommen, also depubliziert. Das ist im Endeffekt das Schlimmste, was einem Autor passieren kann. Und vor allen Dingen auch, weil darin in den Texten von Vogt Wissenschaftler zitiert wurden, deren Zitate sich nicht verifizieren ließen. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, liebe alte Tante FAZ, warum guckst du da nicht drüber? Und da muss man sagen, nein, bei einem Gastbeitrag gelten da etwas andere Regeln. Das heißt also, der Gastbeitrag wird im Endeffekt so genommen, wie er eingereicht wird. Das heißt also, die FAZ hat zwar in letzter Instanz die redaktionelle Verantwortung dafür, aber sie ist nicht verpflichtet, da jedes Komma und jedes Zitat entsprechend zu überprüfen. Und Vogt selber hat das wohl zunächst etwas recht locker genommen. Der macht also von seiner KI-Begeisterung kein Geheimnis. Das Problem ist aber, sein eigenes Digitalministerium hat klare Regeln. Und diese Regeln sagen, KI-Nutzung ist zu kennzeichnen. Und der Fall jetzt ist natürlich ein gefundenes Fressen, politisch gesehen für alle, die nicht der CDU angehören und die nicht Mario Vogt heißen und nach einer Möglichkeit suchen, ihm gewissermaßen vor Schienbein zu treten.
Das ist ja erstmal so das Klassische, ne? Also man meint, jemanden bei einem Fehler zu entdecken und wenn man sich auf die Kennzeichnungspflicht beruft oder auf eine moralische Kennzeichnungsverpflichtung beruft, dann ist das tatsächlich ein Fehler. Die Frage geht aber noch weiter. Also das ist ja jetzt nicht nur eine Geschichte. Wir haben ja auch noch mehrere, die gerade jetzt auch zeitgleich große Wellen schlagen und ich finde die Frage, die dahinter steht, völlig richtig. Was kann ich an Authentizität erwarten? Denn ich spitze es mal zu, wenn ich sowieso nur einen KI-Text kriege, ich mache es mal ganz bewusst ganz deutlich, der dann irgendwie 5000 Zeichen hat, dann denke ich mir, naja, dann hättest du mir auch den Prompt schicken können, der hat vielleicht 10 Zeilen oder 20 Zeilen und ich habe den gleichen Informationsgewinn, wie wenn ich das den KI-generierten Text mir einen halben Tag durchgelesen habe.
Ich glaube, wir haben beim Fall von Mario Vogt noch ein ganz anderes Problem, nämlich es gibt ja insgesamt, unabhängig jetzt um welche Partei es geht, es gibt ja insgesamt in der Bevölkerung ein gewisses Misstrauen gegenüber der Politik. Es gibt eine Politikverdrossenheit. Ich glaube, das ist auch ein Wort, was man in diesen Tagen sehr, sehr oft immer wieder hört. Und da fragt man sich natürlich, okay, wenn der Politiker jetzt tatsächlich auffliegt und seine Texte werden hier mit KI generiert, dann brauche ich dem ja auch überhaupt gar nicht mehr meine Aufmerksamkeit zu schenken, weil ich dann als Politikverdrossener sagen kann, ja, siehste, genau das ist der Grund, weshalb ich denen da oben nicht mehr glaube, beispielsweise.
Und es geht genau um das Glauben und es geht auch um den Aufwand, den ich damit betreibe. Also der Gastbeitrag ist ja ein relativ langer Beitrag, da muss man sich ja schon mal reindenken, das ist ja auch kein Alltagsthema, sondern das war ja auch auf einem gewissen sprachlichen Niveau, wo die Kernbotschaften man ja auch selber erstmal erarbeiten muss. Das heißt, wir reden hier über zwei Aspekte. Auf der einen Seite hat jemand, vielleicht nicht der Politiker selbst, Lebenszeit aufgewendet, Recherchezeit, Abstimmungszeit innerhalb der Staatskanzlei in dem Fall, wenn es sich um menschlich generierte Texte handelt. Und auf der anderen Seite habe ich eine Reihe von Leserinnen und Lesern, die sagen, oh, jetzt will ich aber mal wissen, was der Politiker oder die Politikerin dafür für einen Standpunkt hat. Und man wird beduppt. Ja? Also ich wende Lebenszeit auf, um einen Text zu lesen. Wie gesagt, mit dem ich mit dem Prompt schon eher bedient worden bin. Dazu kommt noch der handwerkliche Fehler. Denn bei den Zitaten ist es ja so, naja, da würde man ja erwarten, dass die Person, die das Ding fertig redigiert und vielleicht dem Ministerpräsidenten noch vorlegt oder die das überprüft, zumindest es nochmal in einen anderen Chatbot eingibt zur Überprüfung. Im besten Fall aber sich auch nochmal zu Fuß hinsetzt und sagt, wo kommen denn die Zitate her? Stimmt das überhaupt? Also das ist ja jetzt schon, ich sag mal so, Mittelstufenwissen, dass Zitate, die aus einem KI-Chatbot kommen, nicht unbedingt stimmen müssen.
Also man könnte tatsächlich davon ausgehen, in der 7., 8. Klasse wird professioneller gefuscht als das, was wir da in der Staatskanzlei mitbekommen haben. Jetzt gab es ja auch mal einen sehr denkwürdigen Gastbeitrag von Angela Merkel, als sie noch nicht Bundeskanzlerin war, in der FAZ. Und damit hat sie gewissermaßen das politische Ende von Helmut Kohl eingeläutet. Da geht man ja auch nicht davon aus, dass eine Angela Merkel da zu Hause mit einer Schreibmaschine sitzt und Durchschlagpapier, weil damals war Internet ja noch Neuland, und dann einen solchen Artikel selber verfasst, sondern da sitzt man natürlich mit seinem Team zusammen. Das weiß man auch von der Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass sie ihre Reden, wenn sie nicht freigesprochen hat, logischerweise auch nicht alle komplett selbst geschrieben hat. Ich denke, da verraten wir jetzt kein großes Staatsgeheimnis, weil als Bundeskanzlerin oder als Bundeskanzler hat man natürlich auch so unheimlich spannende Termine wie Eröffnung einer Messe, Festreden und so weiter. Da setzt man sich ja nicht selber hin und schreibt so etwas. Und bei einem Leitartikel kann ich mir gut vorstellen, ist es völlig legitim, mit seinen Redenschreibern oder Ghostwritern zusammenzusitzen und zu sagen, pass auf Leute, das und das sind meine Grundgedanken, die hätte ich gerne drin, macht mir da mal was Passendes und dann schaut man anschließend nochmal drüber, autorisiert es, feilt vielleicht noch an dem einen oder anderen Zitat und gibt es weiter. Ich glaube, die bei der FAZ, die schlafen ja auch nicht mit dem Kopf auf der Heizung, die sind ja auch in der Lage zu wissen, dass ein Ministerpräsident das Ding nicht am Wochenende selber geschrieben hat. Und selbst Kai Wegner, also wir wissen ja von Kai Wegner, dass er sich gerne zu Hause im Homeoffice sogar einschließt, ja, um in Ruhe arbeiten zu können, auch der würde solche Sachen nicht zu 100% selber schreiben.
Das ist hinlänglich bekannt und ich finde das auch völlig, ich finde es sogar gut, sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, dass Politikerinnen und Politikern ab einer gewissen Entscheidungsebene auch tatsächlich gar nicht alles wissen können und für mich das auch gar nicht wissen müssen, sondern ich finde das eher gut, dass sie sagen, Mensch, wir holen uns Leute ins Boot, die besonders gut formulieren können, die einen anderen wissenschaftlichen oder intellektuellen Hintergrund haben als die Person, für die geschrieben wird selber. Man spricht gemeinsam über Formulierungen, über die Wirkungen im Zuhörerkreis. Ich finde das hochspannend und genau richtiges Vorgehen. Also ich möchte auch gar nicht, also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, bitte liebe Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, schreibt eure Reden nicht alle selber, sondern beschäftigt euch mit Entscheidungsprozessen und mit anderen Sachen, mit Kontakten mit Menschen und setzt euch nicht jeden Abend hin und schreibt die Reden für den nächsten Tag. Also da haben wir keinen Benefit von als Bürger.
An dieser Stelle ein Coaching-Hinweis für alle Politikerinnen und Politiker, die während der Parteitage oder während der Bundestagssitzung noch an ihren Redetexten selber feilen. Wenn man mit dem Handy ans Rednerpult geht und liest von dort aus seine Rede vor, das können Sie direkt vergessen. Ja, da glaubt also keiner mehr, dass Sie diese Rede auch nur ansatzweise selber geschrieben haben. Und das mag modern aussehen auf den ersten Blick, aber ich rate immer dazu, Papier, Papier, Papier. oder entsprechende Notizkarten mitzunehmen. Das ist viel glaubwürdiger, als von einem Tablet oder vom Handy seine Rede abzulesen. Auch wenn man sie darauf vielleicht geschrieben haben mag.
Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht verändert. Wir hatten ja mal die erste Tablet-abgelesene Rede im Bundestag, die damals noch als technische Innovation gefeiert wurde. Das war der FDP-Abgeordnete Jimmy Schulz, der das gemacht hat. Ich fand das jetzt auch nicht so beeindruckend, als ob der jetzt Papier spazieren trägt oder ein Tablet. Ist es richtig, das mit dem Handy, finde ich, sieht ein bisschen albern aus, weil man weiß, das ist halt relativ klein. Also das macht für mich jetzt auch keinen sehr konsistenten Eindruck. Und wovon sonst Leute ablesen soll, sollen die im Endeffekt selber entscheiden. Ich selber bin auch, wenn ich nach vorne gehe, eher der Papiertyp, weil das einfach auch ein Stück weit flexibler ist, was Markierungen und solche Sachen angeht und Hervorhebungen einfach schneller umzusetzen sind, gerade in den letzten Minuten vor einer entscheidenden Rede. Aber letzten Endes soll das jeder machen, wie er möchte. Das mit dem Handy sieht halt deswegen immer blöd aus, weil man dann die typische Handy-Guckhaltung einnimmt, die in der Regel mit einem gebeugten Nacken einhergeht. Und das sieht am Pult ja immer schlecht aus.
Gut, also wir kommen, glaube ich, von unterschiedlichen Seiten fast zum gleichen Ergebnis. Für mich ist eine Handy, also vom Handy vorgetragene Rede grundsätzlich erstmal unglaubwürdig in der Außenwirkung. Wir gehen jetzt mal in meinem Leben 40 Jahre zurück. 1986 war es tatsächlich so, dass ich dort als Fotograf vom Pressezentrum der Luftwaffe an einer Heeresübung teilgenommen habe. Das war die Übung Fränkischer Schild, findet man im Internet auch noch ein paar Informationen zu. Das war im Herbst 86. Und es wurde gesucht für eine Truppenzeitung, ein Grußwort des Verteidigungsministers. Und da hatten wir irgendwie keine Probleme, den zu erreichen oder seinen Stab zu erreichen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es jetzt anders. Da hat sich Tom Buschardt hingesetzt und hat unter dem Namen Manfred Wörner, der war später NATO-Generalsekretär, zu dem Zeitpunkt war er Bundesverteidigungsminister, habe ich unter dem Namen Manfred Wörner ein Grußwort an die Soldaten geschrieben. Also ich habe mich da großartig reingedacht, ja, was könnte so ein Verteidigungsminister an dieser Stelle seinen Soldaten mit auf den Weg geben und was würden vor allen Dingen die Soldaten gerne lesen an einer solchen Stelle. Und dann habe ich das einfach so geschrieben, das war so ein Einspalter, da hat man dann ein Archivfoto von Manfred Wörner zugenommen und man hat aber diesen Text von mir nicht einfach so veröffentlicht, sondern der ging dann natürlich tatsächlich an das Büro des Bundesverteidigungsministers. Dann hat da wahrscheinlich der Wörner nicht selber, aber einer seiner Stabsmitarbeiter hat dann da drüber geschaut, hat gesagt, ja, das können wir so veröffentlichen und dann ist das so veröffentlicht worden. Also ich war sozusagen eine MI an dieser Stelle, also menschliche Intelligenz. Und das war ein völlig normaler Vorgang und das ist auch in Pressestellen ist das völlig normal und wenn man, ich habe das selber auch einmal als Berater mitbekommen, da unterbrach mich der Pressechef und sagt, oh verdammt, ich muss den CEO noch anrufen, hat den angerufen und hat gesagt, hast du heute schon in die und die Zeitung geguckt? Da hat er wohl gesagt, nö, da sagt er, pass auf, du hast denen gestern ein Interview gegeben und du hast denen Folgendes gesagt, nur dass du Bescheid weißt. Also die hat also ein sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis und das sind Dinge, wo man sagen kann, wenn diese Zitate autorisiert sind, sage ich mir, okay, dann ist es nicht ganz so wild, aber jetzt MC, der Ball zu dir, warum machen wir ausgerechnet bei einer KI, was ja vom normalen Vorgang her fast das gleiche ist, warum machen wir da so einen großen moralischen Unterschied?
Die Frage ist, ob es fast das Gleiche ist. Du hast jetzt gerade dein letztes Beispiel, da ging es um Zitate. Ich habe auch schon für viele andere geschrieben, Zitate, komplette Reden, Reden, die gehalten worden sind, Reden, die nicht gehalten worden sind, mit großer und kleiner Wirkung, also einmal den ganzen Beritt. Und ich glaube, der Unterschied besteht darin, dass wir bei künstlich generierten Texten davon ausgehen, dass die Authentizität geringer ist, dass die Zitate, und das würde ich jetzt auch mal aus der Medienseite her sagen, nicht knackig genug sind. Die sind ja in der Regel dann sehr weichgespült und eben nicht gerade das, was einem da gerade auf der Seele brennt. Das heißt, die Zitate, die dann nachher auch in einer Rede für große Bedeutung sorgen, und in den letzten Jahrzehnten hat es ja im deutschsprachigen Raum viele Reden gegeben, die auch wirklich hohe Wellen geschlagen haben in allen Formen und Farben. Und das vermisst man dann an der Stelle. Und ich glaube, dass der Unterschied genau wirklich in dem Aufwand besteht, weil wir haben so das menschliche Gefühl, na, da muss doch einer sitzen, der sich auch so viel Arbeit macht wie ich, wenn ich mich vielleicht sogar irgendwo hinfahre, mich hinsetze, zuhöre, aufmerksam bin und ich sehe es auch, also jetzt mal wirklich aus dem Aufwand, aufmerksamkeitsökonomischen Faktor. Ich kann mir die Zeit, irgendwo hinzufahren und jemandem eine KI-Rede anzuhören, kann ich mir sparen, wenn der mir vorher den Prompt gibt, dann weiß ich ja schon, wohin die Reise geht.
Das heißt, du wärst dann auch politikverdrossen, wenn du dahinter kämst, du bist dahin gefahren, hast ihn gesehen, MC hat gerade genickt, das konnten sie jetzt nicht hören, übernimm.
Ja, die, also ich würde mich vereimert fühlen und sagen, ja, kann ich doch selber machen, ja, dann gib mir deine Kernbotschaften, dann weiß ich, weil ich habe ja den doppelten Fokus des Codierens. Wenn ich jemandem was erklären möchte, dann muss ich das kodieren in eine Sprache, die der Zuhörer versteht, in eine Struktur, die nachvollziehbar ist, in Formulierungen, die angemessen sind, und vielleicht konzipiere ich das auch so, dass ich sage, boah, da ich will Gedächtnisinhalte auch generieren bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. So, die armen Leute, die da sitzen, müssen sich den ganzen Krempel anhören, die müssen das für sich wieder dekodieren. Was wollte die gute Frau denn jetzt von uns und was sind ihre Kernbotschaften und was sollen wir uns merken und was ist relevant für den Anwendungsfall, den ich im Alltag habe. Was ist intellektuell, was soll denn dabei hängen bleiben? So, das heißt, ich habe schon einen veritablen kognitiven Aufwand auf beiden Seiten. Und wenn ich den auf der einen Seite extrem minimiere und in einen KI-Chatbot werfe, dann bleibt der auf der anderen Seite ja trotzdem gleich. Und dann würde ich sagen, nee, also da hat sich jemand keine Mühe gegeben, warum soll ich jetzt hier mich hinsetzen und ordentlich zuhören, diese Art von Aufwand und Wertschätzung auch auf der anderen Seite gar nicht vorhanden ist.
Ich denke mir, dass wir hier auch im Journalismus vor einer neuen Herausforderung stehen, nämlich beispielsweise die mündliche Prüfung. Also das, was sozusagen an den Universitäten jetzt auch und an den Hochschulen immer verstärkter eingeführt wird, dass man sagt, okay, bei den Hausarbeiten können die ja entsprechend schummeln und entsprechend mit KI arbeiten. Deshalb legen wir mehr Wert in der Prüfungsordnung auf den mündlichen Vortrag, weil wir dann merken, ob die Studierenden das tatsächlich alles in der Birne haben. Und das könnte man ja beispielsweise auch bei einem Format wie Markus Lanz beispielsweise machen. Der hat ja durchaus eine gute Redaktion und stramm arbeitende Redaktion im Hintergrund, die ihm dann sozusagen auf den Ohrstecker noch die weiteren Faktenchecks mit hochgeht. Und dass man dann jemanden wie Mario Vogt dann zu seinen Gastbeiträgen auch mal etwas gezielter investigativ befragt. Und dann wird man merken, spätestens nach der zweiten Frage, die von Lanz kommt, wäre Mario Vogt ziemlich auf dünnem Eis unterwegs, falls er sich überhaupt noch auf dünnem Eis hält und dann nicht schon längst eingebrochen ist.
Also in der Wissenschaft und in der Lehre hat das jahrhundertealte Tradition. Wir kennen das von der Verteidigung von Dissertationen. Wenn jemand eine Doktorarbeit schreibt, je nachdem, welche Prüfungsordnung die Fakultät vorsieht, muss die verteidigt werden. Das heißt auch richtig so Verteidigung. Das heißt, man tritt als Promovent vor einem Gremium auf, logischerweise ein Fachgremium, und muss zu seinen eigenen Thesen, Überlegungen, dem Inhalt der Arbeit nochmal Stellung nehmen und wird befragt. Das Ganze gibt es auch bei Abschlussarbeiten, da sind das die Kolloquien. Das ist natürlich sehr aufwendig. Das bedeutet, da müssen auf der anderen Seite auch Leute sitzen, die sich die Zeit dafür nehmen. Ich habe selber auch sehr, sehr viele Kolloquien von Abschlussarbeiten abgenommen. Dafür gibt es gute Gründe, das so zu tun. Und ich befürchte auch, dass wenn wir da weiter drüber sprechen, wir sprechen jetzt über Gastbeiträge und Reden und andere Beiträge können wir uns auch noch vorstellen, dass die einfach dadurch entwertet werden. So nach dem Motto, na gut, da hat sich ja ohnehin keiner Mühe gegeben. Das kommt dann auch nicht mehr darauf an, aus welcher politischen Richtung das kommt. Weil wir schon in der Aufmerksamkeit ein bisschen ein Gerechtigkeitsgefühl haben. Oh, da hat sich jemand Gedanken gemacht, für uns extra was vorbereitet. Und wenn ich mir dessen nicht mehr sicher sein kann, dann denke ich mir, ja gut, dafür muss ich ja nicht aufstehen.
Jetzt haben wir ja bei einem Pendel logischerweise die Situation, dass es mal in die eine und mal in die andere Seite ausschlägt. Und als es mit ChatGPT erstmal so richtig losging und alle damit rumgespielt haben, meistens nur mit einer Gratis-Version, weil wir müssen ja alle sparen, wir erwarten ja immer, alles ist kostenlos, was im Internet ist. Und da gab es insbesondere bei der AfD sehr, sehr viele schräge Bildpostings, wo man dann gesehen hat, ach guck mal, da kann man sich prima drüber lustig machen, da hat jemand drei Arme oder da sind die berühmten sechs Finger an einer Hand oder da ist ein dicker Zeh an der linken Hand, der da wahrscheinlich biologisch nicht hingehört. All solche Dinge, da hat man sich dann drüber lustig gemacht und auch über digitale Artefakte. Und jetzt kommt sozusagen auch die etablierte Branche der Politik an und fliegt hier und da immer wieder auf. Und man kann sagen, das ist im Endeffekt so gefühlt wie, wir hatten 1970 vielleicht noch nicht die DNA-Analyse, aber irgendwo ist eine Speichelprobe in der Asservatenkammer. Und irgendwann einmal haben sich die Analyse-Tools verbessert und dann fliegt man auf und geht in den Knast. Und bei der digitalen Analyse ist es wahrscheinlich ähnlich, dass man das geht ja eher exponentiell, dass man wahrscheinlich schon in ein paar Wochen schon Analysen hat, die man vor einem Jahr oder zwei Jahren noch nicht hatte, als solche Texte entstanden sind. Und ich denke, da fliegen ganze Regionen von Politikern auf, oder?
Ja, ich könnte vielleicht vergleichbar mit der Welle, die mal die Dissertation erlangt hat. Das war ja auch vor einigen Jahren, wo dann reihenweise Politiker aufgeflogen sind mit Plagiaten in Dissertationen, damals noch extrem aufwendig und zum Teil per Hand rausgesucht. Das geht natürlich heute auch schon deutlich schneller und wahrscheinlich kommt auch noch sowas. Aber die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Also kommt man irgendwo so dahin, dass man, und da kommt es sehr auf die Wahrnehmung auch der Bürgerinnen und Bürger an. Ist das irgendwann normal? So, naja, macht man halt, dann muss ich das jetzt auch nicht lesen. Oder ich lasse mir die Texte und die Reden nachher transkribieren beziehungsweise nochmal von der KI zusammenfassen. Also ich spare mir den Zwischenschritt der Dekodierung und Enkodierung und sage dann, okay, dann gucke ich jetzt wirklich nur noch in die Zusammenfassung. Das weiß ich nicht. Ich vermute und ich würde das gut finden, dass die Authentizität von Menschen, die sprechen, das kann im Unternehmenskontext sein oder in der Politik, wieder stärker zum Ausdruck kommt. Und zwar nicht auf dieser Schenkelklopfer Klarsprechnummer, ne? So, ich bin derjenige, der es jetzt mal richtig sagt. Da geht es ja immer in dieselbe Richtung, ist gleich langweilig, sondern ich bin derjenige, der in der Lage ist, durch meine Formulierungen auch prägend zu sein, also Begriffe zu setzen, durch Sprache auch weiterzuentwickeln und nicht nur Plattitüden von mir zu geben. Und vielleicht, und das wäre jetzt meine Hoffnung, ich weiß nicht, ob die unbegründet ist, zu sagen, das macht nochmal was aus, das gibt nochmal eine besondere Leistung. Für Leute, die Freude an Sprache haben, die sagen, Mensch, schafft mir hier mal einen neuen Begriff, eine neue Formulierung, die einen neuen Sachverhalt umschreibt oder die auch eine Denkrichtung umschreibt. Mir fallen jetzt nur so spontan so negativ Sachen ein wie Wutbürger. Ja, das war ein Begriff, den gab es vorher gar nicht, bis der eben in einem bestimmten Kontext in den Protesten um Stuttgart 21 entstanden ist. Das erfindet, glaube ich, kein Chatbot, ja, und ich würde gerne haben, jetzt suche ich noch nach einem positiven Begriff, die blühenden Landschaften waren es jetzt irgendwie auch nicht.
Die waren es am Ende nicht, nein.
Wobei wir jetzt daran sehen, dass unser Podcast total echt und nicht geskriptet ist, also liebe Hörer, wenn Sie es sehen können, ich habe tatsächlich nur den Zettel von unserer Anmoderation da liegen, denn die müssen wir schon sauber auf die Kette bringen und ansonsten habe ich nichts außer dem, was ich verstandesmäßig mitbringe, das müssen Sie mir jetzt einfach mal glauben.
Nee, und ich kann das bestätigen, das ist tatsächlich so. Bei mir liegt ein bisschen mehr, weil ich mir hier ein paar Recherche Unterlagen hingelegt habe. Aber es ist tatsächlich so, jede Folge der Nahbetrachtung wird von uns beiden freigesprochen. Wenn wir Gäste haben, werden keine Fragen vorher abgestimmt und der Podcast wird nicht geschnitten. Das heißt also, wenn tatsächlich mal was Schräges drin ist, dann machen wir das hier live on tape, damit wir sozusagen auch hier mit maximaler Konzentration an den Start gehen.
So, und mein Wunsch ist eben, dass diese Originalität in Sprache, Sprache ist vielfältig und ich bin ein großer Fan, wieder zum Ausdruck kommt, dass man sagt, boah, das lohnt sich, da hinzugehen, so wie wir das bei bestimmten Musikstücken haben, wo wir sagen, Mensch, das war jetzt ein ganz besonderer Song oder ein ganz besonderer Teil eines Liedes oder ein Musikerlebnis. Man sagt, boah, das habe ich jetzt im Ohr, das ist was Besonderes. Und ich glaube, das geht auch mit Sprache. Wir haben es ein bisschen verlernt, auch so ein bisschen auch durch Formulierung. Inflation und vielleicht schlägt das Pendel jetzt wieder zurück, dass man bei Texten, boah, KI, muss ich nicht zu Ende lesen, lass mich in Ruhe oder hey, da ist jemand, der kann das besonders gut, dem höre ich jetzt extra zu oder der.
Also wir werden bei übermäßiger Nutzung von KI in Bezug zur Texterstellung, die wir dann anschließend als authentisch rausgeben, werden wir irgendwann einmal ein ähnliches Problem bekommen wie die Musikbranche bei Spotify. Und da rede ich jetzt nicht über die Vergütung, sondern ich rede davon, dass bestimmte Algorithmen bestimmte Strukturen von Songs natürlich entsprechend bevorzugen. Und dass man dann das, was früher auch mal eine B-Seite war auf einer Schallplatte, ja, die Älteren werden sich daran noch erkennen, da gab es durchaus typische Songs von den Bands und Musikern, die man gehört hat. Aber es gab dann auch mal so was, wo man sagte, oh, da haben die mal was Neues ausprobiert und so. Und das war dann halt als ein Song auf einem Album war das irgendwo drauf. Und die werden ja jetzt im Stream gar nicht mehr so entsprechend befeuert. Also gehen immer mehr Bands und Musiker dazu über, zu sagen, okay, dann machen wir es halt direkt so, dass es auch für Spotify passt. Und wenn wir das mit der KI und der Sprache machen, dann sehe ich da ein großes Desaster auf uns zukommen.
Das Desaster wird einfach daraus bestehen, dass die Leute halt nicht mehr vernünftig lesen und nicht mehr zu Ende lesen. Also das ist, glaube ich, relativ einfach gemacht. Mir sind gerade Situationen eingefallen, wo Leute unaufmerksam werden. Das sind zum Beispiel Parteitage. Ja, dann da kann man, weiß man ganz genau, wann kommt jetzt jemand, der es nicht so dolle kann. Und dann gehen die Leute raus und oder unterhalten sich mit dem Nachbarn oder machen irgendwas anderes. Also gerade Parteimitglieder sind extrem streng bei sowas. sowas. Also jemand, der da vorne nicht vernünftig performt, der wird gnadenlos durch Aufmerksamkeitsentzug abgestraft. Und da würden natürlich auch solche Sachen, da würden jetzt schlechte Redner, würden sich den Kram jetzt schreiben lassen. Dadurch werden die aber nicht gleich besser, sondern diejenigen, die es wirklich drauf haben, die spontan und frei gut formulieren können oder sich Formulierungen für einen bestimmten Zweck wirklich originär ausgedacht haben. Das, und das wäre meine Hoffnung, werden dann die neuen Stars.
Als wir, oder wenn wir eine solche Folge vorbereiten, dann machen wir Folgendes. Einer von uns beiden hat einen Vorschlag. In dem Falle kam der Vorschlag von MC. Und dann machen wir einen Termin aus. Wann treffen wir uns hier im Büro und gehen dann sozusagen in die Themen etwas genauer rein. Und dann nehmen wir uns ungefähr eine Stunde, anderthalb vor dem Podcast, gehen wir sozusagen mental getrennte Wege. Jeder bereitet sozusagen seinen Bereich vor. Wir stimmen vorher ab. Gibt es hier Überschneidungen? Wo haben wir Widersprüche und so weiter, dass wir das entsprechend grob strukturieren. Und mit dieser Struktur gehen wir dann sozusagen in die freie Sprache hinein. Jetzt habe ich aber für diese Folge KI tatsächlich genutzt. Und während wir hier so vorbereitet haben und jeder so bei seinem Kaffee so vor sich hingearbeitet hat, schallte es auf einmal durch diesen Raum diese miesen Drecksäcke. Und MC so, was ist denn mit dir los? Ich so, ja, pass auf, ich habe Folgendes gemacht. Und zwar habe ich einen Prompt geschrieben, der lautet, schreib mir bitte einen Text mit 5000 Zeichen, mit dem man KI-Kontrollen wie Pangramm täuschen kann. Und genau diesen exakten Prompt habe ich in eine Vollversion von ChatGPT reingegeben, in eine Vollversion von Perplexity und in eine Vollversion von Claude. Und ich habe dreimal fast identisch lautende Antworten bekommen. Da schreibt die KI 1, dabei kann ich dir nicht helfen, einen Text zu erstellen, der gezielt KI-Kontrollen täuschen soll, wäre eine Umgehung von Erkennungssystemen. ChatGPT hat geschrieben, das mache ich nicht, also ein bisschen trotziger, mache ich nicht, einen Text zu schreiben, der gezielt dafür gebaut ist, KI-Erkennung wie Pangramm zu täuschen, läuft im Kern darauf hinaus, KI-Nutzung zu verschleiern. Und genau das ist ja der problematische Kern. Und jemand anders, ich glaube Claude war es, hat sich da ein bisschen rausgeredet. Ich zitiere, dabei kann ich nicht helfen. Ja, einen Text gezielt so zu erstellen, dass KI-Erkennungssysteme wie Pangramm oder andere Detektoren umgangen oder ausgetrickst werden, wäre eine Anleitung zur Umgehung von Kontroll- und Prüfmechanismen. Und als ich das dann so vorgelesen hatte hier und in den Raum gerufen hatte, schalte es von MC, meine Uni-KI macht es. Also erzähl mal.
Ja, also die Uni-KI meines Arbeitgebers, da habe ich gesagt, hier, ich möchte einen Text haben, ich habe es etwas kürzer gemacht, ich wollte nur 1500 Zeichen, vielleicht war etwas kooperativer und habe dann dazu geschrieben, hier, ich möchte gerne, dass das von den entsprechenden Erkennungssystemen nicht als KI-gestützt erkannt wird. Und dann kam die Antwort, ja, mache ich gerne, und dann kam auch ein Text und den haben wir dann natürlich wieder eingegeben.
Den hat sie mir dann gemailt und diesen Text habe ich dann wieder bei Pangramm eingegeben. Und dann kam die Antwort, 78% ihres Textes weisen Anzeichen von KI auf. Das heißt also, wir wussten, das ist 100% KI generiert und haben es logischerweise dann überprüfen lassen. Also man kann sagen, der Versuch war halt negativ, weil wir halt keinen Text bekommen haben, der Pangramm austrickst. Aber wir haben natürlich einen Text, der zu 22% noch als echt durchgegangen wäre. Und das gibt natürlich zu denken. Und dann gibt's natürlich auch andere Tools, die schlagen dann vor, wir humanisieren deinen Text. Und da sind sie dann mit 15 € für eine Vollversion im Monat sind sie dabei. Und dann verspricht ihnen der Anbieter, dass man einen KI-generierten Text nochmal umredigiert, beziehungsweise redigiert, umredigieren ist ja Quatsch, also einen Text redigiert, dass er so aussieht, als sei er von einem Menschen verfasst worden.
Und das ist natürlich dann ganz spannende Entwicklung. Ich denke da so ein bisschen so an Science Fiction mit, so ist der humanoid oder ne, ist er das gerade nicht. Also wir haben ja, glaube ich, da alle einschlägige Serien und Spielfilme geguckt und uns darüber amüsiert. Das kann jetzt, wir haben das ja in einigen Situationen schon, dass uns Leute, weiß ich nicht, über soziale Netzwerke anschreiben, von denen wir nicht wissen, ob die tatsächlich in dieser Form existieren. Da haben wir schon alle ein gesundes Misstrauen und das setzt sich jetzt immer noch so weiter fort. Und ich glaube, dieses Misstrauen müssen wir abkoppeln von dem Inhalt, worum es geht. Wenn ich jetzt eine konkrete Anfrage habe, die von einem KI-System beantwortet wird und ich kriege eine vernünftige Antwort, dann ist mir das ja piepegal, ob da jemand persönlich nicht saß, also ne, wer halt hat recht, wenn ich die Auskunft bekomme oder die Unterstützung bekomme, die ich brauche, soll es mir gerade wurscht sein. Und dann gibt es Situationen, wo ich denke, nee, jetzt möchte ich, hätte ich das doch ganz gerne, dass, dass ein Mensch da sitzt und sich mit mir auseinandersetzt. Vielleicht wird da dann auch so eine Entwicklung stattfinden, dass man sagt, okay, menschengestützte Dienstleistungen, in welcher Form auch immer, im privaten Bereich, im unternehmerischen Kontext, werden wertvoller, weil man weiß, okay, da hat sich jetzt jemand mit mir hingesetzt. Und viele andere Sachen werden dann auf diesem Wege automatisiert. Ich meine, wir haben heute auch keine Telefonauskunft mehr.
Ja, also im privaten Kontext, ich sage das, damit ich das ganz bewusst auch von meinen Coachings löse, also wirklich im privaten Kontext, hat mir jemand erzählt, dass er für einen seiner Mitarbeitenden eine Abschiedsrede gehalten hat. Der ging nach vielen Jahren in die Pension. Und er sagte, die Rede habe ich mir von ChatGPT schreiben lassen. Ich habe da einfach nur ein paar biografische Daten eingegeben und ChatGPT hat das dann schon recht gut gemacht, weil ChatGPT war so gut, der hatte anschließend Tränen in den Augen und war sehr gerührt über meine Rede. Und mein erster Gedanke war auch das, was ich dann ausgesprochen habe. Und dann sage ich, ja, was glauben Sie, wie der sich fühlt, wenn er jetzt hier am Nachbartisch sitzen würde und würde genau diesen Satz von Ihnen zufällig oder von dir zufällig hier aufschnappen. Und er wüsste dann, das ist jetzt nach 35 oder 40 Jahren Betriebszugehörigkeit eine KI-generierte Rede gewesen, mit denen die mich hier sozusagen nach so langer Zeit verabschiedet haben. Da sage ich mir, dann doch lieber etwas, was rhetorisch nicht ganz so brillant und geschliffen und sonst wie ist und vielleicht dann auch mit etwas weniger Pathos und vielleicht dann auch mit weniger Tränen, dafür aber aus einer ehrlichen Kommunikation heraus.
Ich glaube, wir unterschätzen dabei auch, wie schwer sich manche Leute damit tun. Ich meine, also ich habe da, glaube ich, ein gewisses Händchen fürs Formulieren. Und mir fällt sowas sehr leicht. Natürlich muss ich an vielen reden, habe ich auch lange gesessen und lange überlegt. Und es gibt viele Menschen, denen das einfach nicht so leicht fällt. Das ist einfach so. Die angesichts so einer Aufgabe sagen würden, oh Gott, das kann ich jetzt gar nicht, wie fange ich denn jetzt an? Ich habe auch viele Trainings gemacht zum Thema Reden, Schreiben. Und natürlich ist es schöner und wir waren, glaube ich, alle schon mal ergriffen, wenn jemand seine Stimme erhoben hat und zwischendurch gesagt hat, ich bin eigentlich gar nicht so der Freund von großen Reden. Und jeder denkt sich, ja, genau so ist das. Aber das, was du jetzt sagst, das kommt wirklich von Herzen. Und ich glaube, diese Authentizität, wir haben vielleicht da einen gegenläufigen Trend. Durch maschinelle Unterstützung nenne ich das mal. Unsere Fotos werden schöner, unsere Texte werden besser und wir werden auch schneller in bestimmten kognitiven Aufgaben, die wir durch technologisch gestützte Routinen erledigen lassen. Und auf der anderen Seite sind wir aber Menschen unten drunter, die fehlen, also fehlen im Sinne von, die Fehler haben, die nicht perfekt sind. Und vielleicht ist dieses Unperfekte dann wieder das, was Sympathie, Nähe erzeugt. Und zwar mehr als alles das, was uns andere Systeme machen können.
Und da muss man sagen, da ist LinkedIn derzeit tatsächlich die Best, weil immer mehr Postings kommen nach dem Motto, ich baue bewusst Fehler in meine Postings ein, um zu zeigen, dass sie wirklich von Menschenhand geschrieben sind. Es gibt dann so Sachen, wo man schon auf den ersten Blick erkennt, okay, das hat jetzt eine KI gemacht. Und das sind so Dinge, wo wir aber auch aufpassen müssen. Also es gibt so bestimmte Merkmale, wo man sagen kann, da gibt es einen Anfangsverdacht, dass es KI-generierter Text sein könnte. Also beispielsweise so floskelhafte Übergänge wie zum Beispiel darüber hinaus oder nicht zuletzt oder in der Tat oder sowas wie es ist wichtig zu betonen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das sind jetzt nicht die gehaltvollen, substanziellen Formulierungen, aber das sind Formulierungen, die in einem Redetext durchaus auch vorkommen sollten, damit sozusagen das Publikum eine etwas geschmeidigere Form der kommunikativen Aufnahme hat von den Inhalten. Und ich verwende solche Formulierungen jetzt nicht massiv, aber ich verwende die natürlich auch. Und natürlich gibt's auch bei mir Konstruktionen mit einerseits, andererseits, ja, oh, böse KI, ja, oder dass man sagt, da hat jemand Spiegelstriche benutzt. Ja, die KI benutzt viele Spiegelstriche, aber nicht jeder Spiegelstrich ist sozusagen ein begründeter Beweis dafür, dass jetzt jemand KI eingesetzt hat. Da sage ich mir, da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und auch wenn die KI zu solchen Formulierungen neigt, wie zum Beispiel zusammenfassend, lässt sich sagen, das ist so auf einer Politikerrede, MC hat gerade die Nase gerümpft, aber dennoch, auf der Politikerrede ist das etwas, wo man sagt, okay, so im letzten Drittel oder im letzten Viertel der Rede holen wir uns damit nochmal eine gewisse Aufmerksamkeit beim Publikum, weil die dann denken, ah, jetzt kommen wir langsam zum Schluss, jetzt kommt da vielleicht nochmal was Wichtiges. Oder aber für die Journalistinnen und Journalisten auf der Pressebank im Saal wird dann auch nochmal klar, ah, jetzt könnte ein sinnvolles Zitat kommen. Also hebe ich nochmal den Kopf hoch und höre aufmerksam zu. Also wir sollten es nicht nur so an so Einzelmerkmalen festmachen. Und wir haben auch schon bei Tets mit Pangramm auch schon festgestellt, dass 100% humanoid geschriebener Text, also von einem selber generiert, dann auch tatsächlich als KI-Text wahrgenommen wurde. Umgekehrt haben wir es aber auch schon erlebt, dass 100% KI-generierter Text als humanoid bezeichnet worden ist. Und das ist etwas, wo ich sage, da ist einfach noch eine entsprechende Fehlerquelle da. Und deshalb sollten wir nicht direkt die Fackeln rausholen und dann damit durch die Dörfer marschieren und irgendwelche Köpfe von Politikern und Politikern fordern, wenn wir vor allen Dingen auch wissen, sie schreiben in den seltensten Fällen ihre Texte tatsächlich selbst. Weil dafür haben sie Redenschreiber, sie haben Ghostwriter, sie haben ganze Stabsabteilungen der Kommunikation.
Also es sind auch, vor allem sind das auch sehr, sehr spannende Zusammenarbeiten. Also ich finde das, ich habe selber auch schon an solchen Reden mitgewirkt und finde das einfach wahnsinnig spannend, weil da auch eine inhaltliche Vorarbeit des Hauses natürlich auch dahinter ist. Da geht es ja nicht nur um die schönere Formulierung, sondern auch die Frage, wo wollen wir denn überhaupt hin? Ja, da geht es um politische Richtungen, die damit kommuniziert werden. Dass man sich da mal vorher im Team Gedanken macht und das nicht nur abends in ein Chatbot reinhaut, das halte ich durchaus im Sinne der Entscheidungsqualität und im Sinne der Qualität der politischen Richtung durchaus für gut. Also ich möchte da ganz bewusst auch eben, dass da Menschen sitzen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe es auch bei Politikerinnen und Politikern nicht. Also die Stäbe sind gerade ab einer gewissen Entscheidungsebene echt groß genug und wer da nicht in der Lage ist, sein Team da vernünftig zu organisieren oder ein Büroleiter oder Büroleiterin, der oder die das kann. Ich habe dafür kein Verständnis. Also die können wirklich vor Personal kaum laufen. Ja, dann sucht's halt besser aus, organisiert euch besser, dann kriegt ihr auch gute Ergebnisse und müsst das nicht abends in Chatbot hauen.
Ja, also wir schauen uns mal ein paar berühmte Zitate aus Reden oder öffentlichen Auftritten von Politikern an. Und was wir hier in der Nahbetrachtung schon mal in einer anderen Folge kurz angerissen hatten, war das berühmte Zitat vom damaligen russischen Präsidenten Michail Gorbatschow: Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Und das ist natürlich inzwischen zum geflügelten Wort geworden. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, dass der Ursprung 1989, als die DDR sozusagen politisch in den letzten Zügen lag, die Worte waren, die Gorbatschow an Erich Honecker, den Staatsratsvorsitzenden der DDR, entsprechend gerichtet hat. Und das Originalzitat stammt tatsächlich vom 6. Oktober 1989, also weniger als oder knapp 4 Wochen vor dem Fall der Berliner Mauer. Und das lautet im Original: Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Also ich noch einmal, weil es ein bisschen sperrig ist, Zitat: Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Und da gibt's noch längere Fassungen vor und dann gab's eine andere Übersetzung, die etwas indirekter war, beziehungsweise etwas direkter war, Entschuldigung. Wenn wir zurückbleiben, bestraft uns das Leben sofort. Das ist schon etwas konkreter. Und dann hat sozusagen Gorbatschows Sprecher, Gennady Gerasimov, hat das dann später auf Englisch zusammengefasst, nochmal für die Presse: Those who are late will be punished by life itself. Und daraus haben dann Journalisten später in der deutschen Kurzfassung gemacht: Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Und Michail Gorbatschow hat diese verkürzte Darstellung seiner Aussage autorisiert. Er hat gesagt, ja, so könnt ihr das schreiben, das ist genau das, was ich gemeint habe. Damit wurde es im Nachgang sozusagen zu einem, gewissermaßen durch redaktionelle Bearbeitung, zu einem Zitat von Michail Gorbatschow. Und wenn wir uns die Originale mal vergleichen, dann hat der eine Satz 13 Wörter und ist sehr abstrakt und der andere Satz, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, hat deutlich weniger Wörter und ist natürlich dann auch auf den Punkt formuliert, den kann man sich merken, der ist griffig und das ist genau das, was sozusagen die Bearbeitung von Politikerzitaten letztlich auch möglich macht. Ich frage mich nur, ob das in dieser Qualität und mit diesem Impact tatsächlich Stand jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, von der KI tatsächlich geleistet wird. Das also, wage ich sehr zu bezweifeln.
Das ist tatsächlich eine Frage, weil KI-Chatbots treffen ja Wahrscheinlichkeitsentscheidungen und daran wird formuliert, das heißt, es wird aufgrund des trainierten Datensatzes geguckt, welche Wörter würden wahrscheinlich zusammenpassen zu einem bestimmten Kontext oder in der Beantwortung eines gewissen Prompts. Und dann ist jetzt auch ist natürlich auch die Frage, inwieweit Innovation innovativ da eine KI-Chatbot tätig sein kann. Oder ob man natürlich auf der anderen Seite auch sagen kann, okay, ich habe hier Zitate des 20. Jahrhunderts und da gibt es ja eine ganze Reihe davon, die auch wirklich die Politik und die Wahrnehmung der Menschen extrem beeinflusst haben. Und dann sage ich dem KI-Chatbot, naja, mach mir doch sowas fürs 21. Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob das gut funktionieren würde. Ich finde es nicht schlecht, sich Anregungen da zu holen. Aber diese Komplettfassung, ich glaube, dass es wirklich ein Problem ist, in der Wertschätzung der Zeit, die Leute aufwenden, um anderen zuzuhören oder ihre Texte zu lesen.
Ja, und ich bleib mal im Jahr 1989, vielleicht auch, weil es mich emotional damals sehr berührt hat, weil ich die Gelegenheit hatte, sozusagen den Fall der Berliner Mauer gewissermaßen aus direkter Nähe mitzubekommen. Da gab es im Vorfeld auch eine Rede des damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, Republikaner. Und in seiner Rede tauchte dieser inzwischen berühmt gewordene Satz auf: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Also er hat direkt hinter schusssicherem Glas vor der Berliner Mauer sozusagen diese Rede gehalten, hat nach hinten gezeigt und hat dann gesagt, Herr Gorbachev, reißen Sie diese Mauer nieder. Das war 2 Jahre bevor Gorbatschow gesagt hat, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Und man wusste relativ schnell, dass dieser Satz nicht von Ronald Reagan stammt, sondern von Peter Robinson, also seinem Redenschreiber. Und auch Peter Robinson ist nicht der Urheber dieses Zitates, weil Peter Robinson war im Vorfeld dieser Rede, war er nach Berlin gereist, um sozusagen sich mit der Lokalität vertraut zu machen, um sozusagen mit Menschen zu sprechen, sich inspirieren zu lassen. Er wusste, die Rede eines US-Präsidenten direkt an der Zonengrenze, weil das war es zu dem damaligen Zeitpunkt, direkt an der Berliner Mauer, wird eine weltweite Bedeutung bekommen. Und er war bei einem fast schon privaten Abendessen bei Ingeborg Elz. Die war die Gastgeberin. Ich glaube, Ingeborg Elz, jetzt habe ich es wieder. Ingeborg Elz war die oder ist die Ehefrau von Dieter Elz, einem pensionierten Weltbankökonom gewesen. Und sie hatten Peter Robinson aufgrund persönlicher Kontakte zum Abendessen da. Und Robinson vertrat damals die These, die Deutschen haben sich inzwischen an die Mauer gewöhnt, da muss man jetzt nicht wirklich noch großartig Aufhebens drum machen. Und dann hat die Frau Elz, so wird es kolportiert, der ist da wohl die Hutschnur geplatzt und hat gesagt, pass auf, wenn Gorbatschow es wirklich ernst meint mit Glasnost und Perestroika, dann soll er gefälligst dafür sorgen, dass diese Mauer niedergerissen wird. Und so kam dieser Gedanke beim Redenschreiber von Ronald Reagan an. Und Peter Robinson hat es dann sozusagen verdichtet in diesen Aufruf von Ronald Reagan, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Und so entstehen halt Dinge. Und ich finde es völlig okay und legitim, dass Ronald Reagan dieser Satz nicht selber eingefallen ist. Aber da sind Menschen in einen Diskurs gegangen. Da ist jemand hingefahren, hat Stimmen und Stimmungen aufgenommen. Man hat gestritten, man hat diskutiert. Und am Ende entstand durch diese Verdichtung, entstand dann sozusagen dieser großartige Satz, der natürlich von einigen in Deutschland sehr belächelt wurde. Aber 2 Jahre später muss man sagen, die Wirklichkeit hat die Kritiker Lügen gestraft. Und das ist genau dieser Punkt, wo man sagt, das kann eine Wahrscheinlichkeitsrechnung von einer KI in dieser Qualität nicht liefern. Und deshalb vertrete ich auch die Auffassung, dass man Politikern, die jetzt mit übermäßiger KI-Nutzung da aufgefallen sind, da auch gehörig auf die Finger schlägt in der Öffentlichkeit.
Und dann kommen wir wieder der menschliche Faktor rein. Und ich glaube, die Stärke von Menschen ist eben das Äußern von Wünschen, das Äußern von Bedürfnissen, was es ja hier in dem konkreten Fall war. Hier, ich will eine andere Situation. Das ist den Gegensatz aushalten können von unterschiedlichen Ansichten und die unterschiedlichen Sichtweisen annehmen können, ohne es weich zu spülen. Weil die andere Sichtweise war ja die, ne, dass Leute sagen, na gut, das ist jetzt einfach so. Das sind jetzt die im Kalten Krieg aufgewachsen sind. Für die war das normal. Und da diese Flamme wach zu halten, diese Flamme, die den Wunsch nach Vereinigung, nach Ende des Sozialismus und der sozialistischen Herrschaft im ganzen Ostblock vor sich hatte, das wach zu halten, da braucht es Menschen dafür, die mit ihrem eigenen Engagement auch dahinter stehen und die das eben zuspitzen in Formulierungen, die man sich auch merken kann. Ich glaube, wir unterschätzen gerade beim gesprochenen Wort, wie wichtig es für Menschen ist, auch Zitate zu hören, die ihre eigene Einstellung wiedergeben. Man geht ja jetzt nicht nur zu Leuten hin und hört denen zu, die man ganz furchtbar findet und sagt, oh Gott, wie schrecklich, ja, ich will mich jetzt an denen reiben, sondern wir brauchen ja auch den Zuspruch für unsere eigene Formulierung, nehmen die vielleicht auch als Referenz, wo man dann sagt, hier, ich orientiere mich an jemandem, der mir genau das gesagt hat, wir sagen das ja auch, der mir aus dem Herzen gesprochen hat. Und das kann ich aber auch nur, wenn eben das wirklich aus dem Herzen kommt, sonst klappt das nicht.
Ja, und wir haben wenige Stunden, Tage, wenn Sie so wollen, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, haben wir den Fall Stefan Andreas Castorf, ehemaliger Chefredakteur des Berliner Tagesspiegel.
Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ja, also da muss man sagen, also für diejenigen, die jetzt nicht so in der Medienbubble unterwegs sind, das ist so der Typ klassische Edelfeder. Und von ihnen hat man sozusagen auch bei Meinungsbeiträgen der KI-Nutzung überführt und er hat das auch sofort eingeräumt, also der Fall ist unstrittig und hat das als Riesenfehler bezeichnet. Und nur damit man mal sozusagen einen Vergleich hat, das wäre so ungefähr so, als würde man den amtierenden Papst in Zivil im Rotlichtviertel antreffen. Also das ist wirklich die absoluteste Todsünde, die man als gestandener Journalist machen kann. Und auf der anderen Seite etwas locker reingegangen in dieses Thema ist für mich Matthias Döpfner, Springer-Chef. Der hat es meiner Ansicht nach falsch angepackt. Er hat einen Meinungskommentar in der Welt von der KI schreiben lassen, hat das auch im letzten Absatz aufgelöst und hat dann gesagt, diejenigen, die hier gegen KI sind, das ist ein sterbendes Dogma. Und er hat sie dann mit der Postkutschenlobby verglichen, die das Automobil verbieten wollen. Da muss man sagen, lieber Matthias Döpfner, kleben Sie sich mal einen falschen Bart an und gehen Sie mal in Ihre Redaktionen rein. Da werden Sie sich wundern, wie viele überlastete Redakteure auch ohne Wissen der jeweiligen Ressortleiterinnen und Ressortleiter oder Chefredaktionen da schon komplett KI-generierte Texte in ihre Medien reinballern. Und da muss man ganz ehrlich sagen, damit gräbt der Journalismus sich sein Grab noch tiefer.
Also wir haben ja schon die großen Probleme der Erlösmodelle im Printbereich. Das wird ja dadurch nicht besser. Und das war das, was ich vorhin auch sagte mit der Wertschätzung. Wir ärgern uns ja im Lokalen schon oft darüber, dass also im Wesentlichen da Pressemitteilungen zusammengeschustert werden wegen der Überlastung der Redaktion. Und das Ganze jetzt durch eine KI zu schicken, macht dann den Stil vielleicht ein bisschen runder, aber macht es nicht besser. Das befriedigt nicht die Erwartungen der Leserinnen und Leser.
Ja, also ich habe hier am Tag der Aufzeichnung dieses Podcasts den Auftrag von Medium Politik und Kommunikation bekommen, einen Text über diese Inhalte zu schreiben, die wir jetzt hier auch besprochen haben. Und definitiv wird dieser Text von mir komplett von Hand geschrieben, logischerweise.
Und von Hand, aber nicht mit der Hand.
Aber dieser Text wird vorher einmal durch eine KI geschickt und zwar mit Komma und also mit Zeichensetzung, ja, weil ich als Radiojournalist halt mir damals meine Zeichensetzung verdorben habe. Überall da, wo ich eine Sprechpause machen würde, setze ich ein Komma. Und das will ich dem Chefredakteur, der übrigens hier auch gelegentlich Co-Host ist, Konrad Göke, dem möchte ich das einfach nicht zumuten. Das heißt also, der Text wird komplett von mir selber geschrieben sein, wenn Sie ihn im Internet finden, vor der Bezahlschranke logischerweise. Und er wird aber einmal durch die KI gegangen sein wegen Zeichensetzung, weil ich da einfach ja manchmal ein bisschen analphabetisch unterwegs bin. Das halte ich aber für eine legitime Nutzung der KI.
Och, also ich nehme ja gerne an Rechtschreibwettbewerben teil, aber ich glaube, das diskutieren wir in einer anderen Folge. Und ich wollte aber noch auf den Matthias Döpfner eingehen mit dem Gegen-KI. Also das ist natürlich platt im Quadrat, zu sagen, hier, wer die Nutzung in diesem speziellen Fall nicht gutiert, ist gleich irgendwie gegen Innovation. Also da gehe ich ja echt die Wände hoch. Ich lasse mir hier keine Technikfeindlichkeit unterstellen, nur weil ich sage, hey, guck mir in die Augen, sprich anständig mit mir und das, was aus deinem Mund kommt, ist bitte das, was auch mit deinem Gehirn in Verbindung steht, weil sonst kann ich es mir selber raussuchen.
Ja, so ist es. Und die Debatte um eigene Formulierungen, Sie haben es gerade von MC gehört, oder auch Chatbot-Ergebnisse ist also noch lange nicht zu Ende. Wir empfehlen Ihnen aber jedenfalls, sie vor allen Dingen offen zu führen.
Für Fleißarbeiten wie Datenblätter erstellen oder andere Texte geringer Schöpfungshöhe, es ist völlig fair, sich helfen zu lassen mit was auch immer Ihnen die Arbeit erleichtert. Es ist ja schließlich auch Lebenszeit, die man da investiert.
Genau, und da, wo Sie halt authentisch wirken wollen, da, wo Sie authentisch sein müssen und da, wo Ihre Politiker, wo Ihre Persönlichkeit eine Rolle spielt, insbesondere bei Politikern und Politikerinnen, da würde ich mir das wirklich noch einmal, zweimal, dreimal, viermal überlegen. Und das war unsere frei getextete Folge zu KI-Chatbots mit Diplompsychologin Maria Christina MC Nimmerfroh
und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.